Lars ist wahrscheinlich der bekannteste Scout bzw. Ex-Scout in Deutschland. Du hast 2016 mit Ronald Rang den Deutschen Fußballkulturpreis für das Fußballbuch des Jahres erhalten. Gerade deine Ehrlichkeit, aber auch deine kritische Selbstreflexion war bemerkenswert. Er war Spiegel-Bestseller. Zusätzlich bist du ein gefragter Fachmann als Dozent an verschiedenen Institutionen in ganz Europa zum Thema Scouting und Nachwuchs im Fußball. Du hattest als Scout und Trainer Einsicht beim FC Bayern München, FC St. Pauli, VfL Wolfsburg und den ersten FC Union. Zuletzt hattest du einen längeren internen Einblick bei Hertha BSC und warst auf persönlichen Wunsch von Zecke sehr nah an der Akademie und ihm deine objektiven und ehrlichen Eindrücke zu schildern. Und man muss auch sagen, gefügt auch Optimierungsvorschläge zu machen. Und genau darum geht's. Wir haben zusammen mit Lars einen Podcast aufgenommen, wo ich ihm sehr dankbar bin. Und genau diese Wörter kamen mir in meinen Kopf. Er hat uns super viele Insights gegeben in dem Gespräch und ich hoffe, ihr könnt euren Mehrwert daraus ziehen. Es hat mega Spaß gemacht, mit jemandem zu sprechen, der deutscher Meister geworden ist, der als Scout 220 Flüge im Jahr gemacht hat, jahrelang. Und wirklich, ich konnte viel von ihm lernen und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview.
Es ist ein Privileg, in einem Nachwuchsleistungszentrum in Deutschland zu spielen, egal bei welchem Club.
Über wie viele Flüge reden wir da so im Jahr?
Ich habe immer gesagt, Scouting ist kein Beruf, Scouting ist für mich Berufung.
Wie würdest du Hertha im Nachwuchsleistungszentrum gerade einschätzen? Hertha BSC hat so viele Rohdiamante. Welche Rolle spielt mittlerweile der finanzielle Rahmen? Also meine lieben Damen und Herren, wie ihr im Intro mitbekommen habt, habe ich ja heute den lieben Lars hier. Danke, dass du die Zeit nimmst, das ist nicht selbstverständlich.
Gerne.
Danke. Wie gesagt, Lars ist ja, wie ich auch erwähnt habe, ein Berliner, der Fußballer, Spiegel, Topseller, Topscout, war 7 Jahre in Wolfsburg, hat viel miterlebt und auch die Fußballwelt von allen Seiten gesehen, würde ich mal sagen, oder? Wie würdest du es sagen?
Ich denke, alle Facetten des Fußballs erlebt bisher.
Was ist deine Lieblingsfacette bis jetzt?
Oh, ich hatte schöne Zeiten allgemein. Also ich bin immer unheimlich dankbar, dass ich da arbeiten durfte. Ja? Deutsche Meisterschaft mit Felix Magath, denke ich, in Wolfsburg war für uns so das Highlight oder für mich.
Und Meisterschaft war ja dann so 2006, 2007, ne?
2009.
Wenn du dich an die Feier zurückdenkst, du hast ja da als Scout, warst du ja bei Wolfsburg, ihr hattet ja ein Team. Was für ein Gefühl war das so, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen und wissen, dass Puzzleteile so zusammengepasst haben, dass es dazu geführt hat, dass am Ende Wolfsburg ihre erste und soweit ich weiß die einzige Meisterschaft geholt haben bis jetzt?
Genau, also ja, was war das für ein Gefühl? War ein tolles Gefühl. Ich weiß noch, wir waren mit Freunden dann auch in der Kneipe und haben uns das Spiel angeguckt. Ich bin nicht nach Wolfsburg gefahren für das letzte Spiel, aus dem Grunde, dass ich am nächsten Tag los musste, Spiele gucken. Und daher habe ich das aus der Ferne mitgenommen und habe mich aber gefreut, weil wir da einfach sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben in dem Team.
Cool. Und wenn, ich glaube, es würde viele interessieren, wenn ich so an einem Top-Scout denke, der dann lange bei Wolfsburg ist und eine Meisterschaft. Und bei wie viele Flüge reden wir da so im Jahr? Was schätzt du?
Also war ich unterwegs, 250 Tage im Jahr, kannst du rechnen, bin fast immer geflogen. Großteil, den Rest dann mit dem Auto, hatte ich schon monatlich immer 10.000 Kilometer.
Krass.
Also war schon wenig Schlaf, viel Reiserei, viele Jetlags, die du dann einfach irgendwie wegdrückst. 220 Spiele im Jahr.
220
Spiele im Jahr, die man live geguckt hat. Plus, du hast natürlich noch, damals war es noch so, DVDs und so geguckt, wo Spiele angeboten worden sind. Ja, du hast ja nicht wie heute Y-Scout gehabt oder andere Produkte, wo du dir alles runterziehen kannst. Uns wurden echt noch DVDs zugeschickt und Videokassetten und wir haben noch damit gearbeitet.
Krass. Und wenn ich diese Fragen darf, natürlich warst du vermutlich dann viel in Deutschland unterwegs, aber sonst in welchen Ländern habt ihr aktiv geschaut, gescoutet?
Kann ich dir sagen, also wir haben gewisse Kernländer gehabt, ja, wo wir einfach gesagt haben, die passen mit der Mentalität zu uns. Wir waren viel in Skandinavien unterwegs, auch Tschechien, Slowakei, Österreich haben wir so provisorisch mitgemacht, aber Schweiz, weil in der Schweiz wurde sehr gut ausgebildet, also schon ganz Europa. Und dann gab es halt natürlich auch so Vorgaben vom Werk. Nur als Beispiel, wir haben ja ein Werk in Argentinien gehabt mit Volkswagen, also war es klar, dass auch Argentinier an die Mannschaft müssen. Ja, oder damals auch Werk in Japan, muss den Japaner an die Mannschaft. Also es sind die Dinge, die dann dazukommen zum normalen Betrieb.
Krass, dann, das heißt, du bist ja wirklich dann vermutlich von Berlin oder von Frankfurt auch mal nach Tokio geflogen oder auch immer in Japan, um Spieler zu scouten.
Genau, damals also in Tokio oder in Japan damals war mein Kollege Uli Mohr, der hat damals Hasebe dann gemacht nach Wolfsburg, aber wir waren überall halt weltweit unterwegs. Ja.
krass. Das bedeutet ja 220 Tage im Jahr unterwegs. Ein schwieriger Job, der auch einen prägt. Und wenn ich so fragen darf, wenn du jetzt an die gesamte Arbeitszeit von dir anschaust, welche Personen haben dich am meisten geprägt, würdest du sagen?
Boah, sind eigentlich, glaube ich, Mirko Slomka, ja, hat mich sicherlich da reingeholt, ja, bei Tennis Borussia in den Job, dass ich Scout wurde, muss man einfach sagen.
Das auch, war man, ja.
Kann ich dir sagen, 1997.
Okay.
Und da bin ich bis heute dankbar, auch wenn wir keinen Kontakt mehr haben, aber Mirko hat mir den Weg da rein ermöglicht. Ja, und dann muss ich sagen, Erik Gerritz in Wolfsburg war überragend als Trainer und als Mensch, wo ich einfach gesehen habe, wie man im taktischen Bereich einfach ganz viel mitnehmen kann. Felix Magath bin ich bis heute, kann man sagen, auf einer sehr guten freundschaftlichen Chef-Angestellten-Basis. Er duzt mich, ich sieht's ihn, ja. Was auch so bleiben wird, weil ich einfach tierischen Respekt habe. Und prägend war auch mein Chef-Scout Uli Mohr, weil einfach ich habe so viel gelernt bei dem und bin unheimlich dankbar.
Cool. Und wir haben hier, also was ich jetzt schon aus dem Gespräch rausgenommen, 220 Tage, viel unterwegs, Jetlags, weltweit nach Rohdiamanten suchen, die dann über die Zeit zu einem Diamant geformt werden. Du hast ja selber gerade ein Beispiel angesprochen, Hans Heber. Ne, ist ja Wahnsinn, ja auch, was aus seiner Karriere geworden ist. Und was würdest du sagen, wie sieht so ein typischer Scout-Alltag aus oder wie sieht so eine Scout-Woche aus? Wie stelle ich mir das vor?
Das hat sich alles schon verändert. Also mittlerweile, was wir ja gar nicht hatten, war dieses Video-Scouting. Viele Vereine haben mittlerweile die Festangestellten und ballern sich einfach die Videos rein. Ja, für mich ist es so, Scouting, ich habe immer gesagt, Scouting ist kein Beruf, Scouting ist für mich Berufung. Mhm. Und Berufung ist für mich, noch auf den Plätzen zu sein, live die Rasen zu riechen und auch sich Eindrücke zu machen. Wie wärmt ein Spieler sich auf? Wie ist er innerhalb der Mannschaft? Wie ist er beim Training? Und wie sah der Tagesablauf aus? Also es kommt drauf an, wenn wir natürlich in Wolfsburg gearbeitet haben, mussten wir natürlich alles in die Datenbank eintragen. Ist auch klar, was wir gesehen haben, wurde abgespeichert. Da gab es auch Unterschiede vom Manager zu Manager. Felix Magath hat es immer gereicht, wenn er eine normale Excel-Tabelle bekommen hat, wo er gesagt hat, ich brauche auf allen Positionen die 4, 5 besten Spieler, je nach Kategorie. Thomas Strunz wollte eine riesen Datenbank haben und wir mussten alles eintragen. Teilweise auch Sachen, die unnötig waren, war vom Manager zu Manager unterschiedlich. Dann haben wir die Reisepläne gemacht und uns eigentlich immer, wir waren damals eine sehr kleine Abteilung, mit Uli Mohr waren wir 2 festangestellte Scouts. Uli Mohr war Chef-Scout im Profibereich. Ich habe den Profibereich mitgemacht. Uli Mohr war übrigens auch vorher 6 Jahre bei Hertha BSC, hat damals Marcelinho gemacht, ja. Muss man nur mal sagen, nebenbei.
Und der Höhne.
Genau. Und ich habe dann noch als Chef-Scout im Nachwuchs gearbeitet und wir haben uns dann abgestimmt. Ja, junge Spieler, ältere Spieler, was wird gesucht, was wird von oben gebraucht. Und du hast ja natürlich Spielerberater, die dich zuwerfen jeden Tag mit interessanten Spielern, die alle Champions League spielen kann. musst du auch abarbeiten. Und dann haben wir uns einfach unsere Reisepläne gemacht und haben natürlich aber auch intern dann die Dinge besprochen. Und dazu kam ja noch, du musst ja Gegner beobachten auch noch. Ja, du hast ja noch die Gegnerbeobachtung in der Bundesliga, Champions League und. Du hattest eigentlich eine immer sehr vollgepackte 7-Tage-Woche.
Und da sagst du ja, das ist eine 7-Tage-Woche, 220 Flüge im Jahr. Was sind die entscheidenden Faktoren, um so eine Mannschaft zu formen im Nachwuchs oder allgemein für den Profibereich als Scout? Was ist das Wichtigste für einen Erfolg und was sind so die Sachen, die nicht, also für die Niederlage oder beziehungsweise für einen Rückschritt? Ne? Weil Wolfsburg nach euch irgendwie sieht es auch ein bisschen mau aus. Ne?
Ich glaube, es geht wieder voran. Uli Mohr ist wieder jetzt unterwegs, nachdem er ein paar Jahre weniger unterwegs war. Daher glaube ich, es wird in Zukunft vorangehen in Wolfsburg. Ich glaube, man kann Scout nicht lernen. Das ist ähnlich wie Trainer. Du kannst auch nicht Trainer lernen, auch wenn du einen Trainerschein machst. Entweder du bist Trainer und du hast dieses Gefühl in dir drin. Und so ist es auch beim Scouting. Und am Ende ist es so, Scout oder eine Mannschaft zusammenzustellen, ist wie ein gutes Puzzle, was harmonisiert am Ende auf dem Platz stehen muss. Und dafür musst du ein gewisses Talent haben, glaube ich. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich sage immer, 30-40% gucken und wirklich detailliert analysieren und der Rest ist gottgegebenes Bauchgefühl, was dann am Ende funktionieren muss. Und
Wie stelle ich mir das vor, weil zum Beispiel in England, du kannst mich gerne korrigieren, hast ja den Manager, der ist ja der Trainer und der entscheidet mit den Scouts zusammen. Ne? In Deutschland haben wir ein anderes System, dass die Scouts und der Verein baut ja die Startaufstellung beziehungsweise baut ja das Team mit drumherum. Ne? Der Trainer hat in vielen der Fällen gar nicht so viel zu sagen. Wie war es bis jetzt, würdest du sagen, in deiner Station, hatten die Trainer großen Einfluss auf, weil du hast ja Wolfsburg erwähnt, Magath, alles drumherum, die wollten ja gewisse Tabellen haben. Oder wart ihr wirklich da im engen Austausch mit beispielsweise mit den Vereinsführungen? Wie sieht sowas aus?
Ich kam auch, war wirklich unterschiedlich. Also Erik Gerre zum Beispiel kam ganz klar an und hat gesagt, ich will in dem und dem System spielen, das ist mein favorisiertes System. Ich möchte aber zum Beispiel auf A6 einen Spieler haben, der Deutsch spricht. So, okay. Weil er gesagt hat, nein, der Sechser steuert das ganze Spiel. So, ja. Jeder Trainer hat da so ein bisschen seine Eigenarten. Erik Gerrits wollte zum Beispiel ganz offensiv, dass die Außenverteidiger ganz viel offensiv verteidigen. Dann kam aber Augenthaler zum Beispiel und Augenthaler hat gesagt, naja, ich mag einfach, dass die Außenverteidiger nicht unbedingt über die Mittellinie gehen. Das heißt, jeder Trainer hatte so seine Vorlieben und daher ist dann der eine oder andere Spieler auch hinten runtergefallen, weil einfach die Trainer ihre eigenen Ideen haben. Am Ende sage ich aber auch, muss der Verein so ein bisschen die Philosophie vorgeben. Klare Anweisungen hatten wir auch unter Magath. Der wusste ganz genau, was er für Spieler haben will, was er für Mentalitäten haben will, für Typen. Und es war unterschiedlich. Teilweise haben uns wirklich auseinandergesetzt und wirklich viel gesprochen. Gerade bei Erik, bei Felix war das so. Und bei anderen war es dann weniger so. Da haben wir dann unsere Empfehlungen abgegeben und haben geguckt, was wird verpflichtet.
Ja. Okay. Wie du ja mitbekommen hast, will ich ja oder kandidiere ich am 17.11. für das Amt vom Präsidenten von Hertha BSC. Und meiner Verfassung nach oder meine wie ich die Situation bei Hertha annehme, dass das NLZ gerade einen deutlichen Rückschritt macht. Und da frage ich mich deiner Einschätzung nach, so wie würdest du Hertha im Nachwuchsleistungszentrum gerade einschätzen?
Ich glaube, also Hertha hat einen riesen Vorteil. Es ist ein nie aufhörender Brunnen an Talenten in Berlin. Ja, da haben wir ein riesen Glück. Und es werden immer super Nachwuchsfußballer hochkommen bei Hertha. Ja, du kannst die Talente bei Hertha BSC gar nicht verhindern. Du musst aber auch gucken, wie steuerst du die Talente. Auf Ibo Matza bezogen finde ich erstmal einen sehr guten Schritt, dass sie den haben nicht gehen lassen im Sommer. Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Schritt, weil der Junge wird irgendwann oder wird dann wahrscheinlich das 3- oder 4-fache wert sein, wenn er weiter spielt. Letztendlich bringt er ganz viel mit. Ja, muss man einfach sagen. Aber es ist dann auch wichtig, wenn so ein Spieler irgendwann teuer verkauft wird, dass auch ein gewisser Anteil immer in den Nachwuchs fließt, um weiter auszubilden. Und da weiß ich nicht, ob es bei Hertha so ist.
Okay, aber aus dem Bauchgefühl, was sagst du, wo muss das Verhältnis sein? Wenn zum Beispiel, wir nehmen einen Spieler für 10 Millionen, damit es sich leicht rechnet, wird verkauft, da werden jetzt 8 bezahlt und 2 Millionen sind Boni. Hertha bekommt über 3 Jahre, weil was viele ja nicht wissen, die Transfers, außer man ist Wolfsburg, Leipzig, Bayern, manchmal Dortmund, werden ja auf Raten bezahlt. So, dann kriegt Hertha, sagen wir mal, 8 Millionen auf Raten. Wie viel würdest du sagen, ist ein gesundes Verhältnis und muss wieder reinvestiert werden in das NLZ?
Boah, ich finde, man muss immer so ein bisschen gucken, vielleicht auch, wie lange hat der Spieler das NLZ genießen dürfen. Man muss auch immer sagen, es ist ein Privileg, in einem Nachwuchsleistungszentrum in Deutschland zu spielen, egal bei welchem Club. Die haben immer nur eine begrenzte Zahl an fußballerischen Ausbildungsplätzen. Und da müsste man so eine Staffelung machen. Aber ich denke schon, dass man dann sagen muss, ja, 25-30% sollten immer in den Nachwuchs gehen. Ja, und ich finde auch, dass dann im Nachwuchs eine kleine Wertschätzung an die Trainer geben muss. Ja, ja, das hatten wir bei Felix Magath damals. Ja, wir haben damals einen Spieler gemacht, der wurde teurer verkauft. Da wo war es nachweislich die Scouting-Abteilung und wir hatten dann einfach mal eine größere Prämie auf dem Konto.
Cool.
Ich finde halt, sind so Kleinigkeiten, da müsste man gucken, wer hat welche Spieler vielleicht wie lange ausgebildet und wenn der noch im Verein ist, dann finde ich, kann man den auch mal belohnen.
Ja? Nee, bin ich bei dir. Eine performancebasierte Prämie ist ja immer ein gesundes Maß im Unternehmen, welches ich ja auch selber bei mir einbaue. Aber wenn du jetzt das NLZ von Hertha anschaust und du bist ja viel tiefer in der Materie drin, aufgrund alleine von deiner reichen Erfahrung. Du hattest so viele Stationen auch langjährig gemacht, bist ja Berliner ursprünglich. Denkst du, Hertha kann Stand jetzt mit der Konkurrenz mithalten? Meine persönliche Meinung, aber ich war bei der Mitgliederversammlung im Februar, ich fand es sehr gravierend, dass Hertha beispielsweise die das Kindergeld in Anführungszeichen für die Jungtalente gestrichen hat, ne? Und dass nur Top 5 der Mannschaft beispielsweise das Geld bekommen und so. Weil es ist nun mal so, im Fußball dreht sich alles um Geld und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir jetzt über Talente reden, über finanzielle Mittel, dass zum Beispiel in eine Union, ne, auch ein Berliner Club da antanzt und sagt, hier U14, wir zahlen dem 1.000 Euro im Monat, was auch immer. Wie siehst du das?
Der Fakt ist, dass Union jetzt mittlerweile einfach mehr Geld zahlen kann. Die stehen auf gesünderen Beinen finanziell, das ist jetzt leider so. Aber dennoch sehe ich Hertha BSC mit allem drum und dran noch Jahre voraus. Ja? Ich persönlich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Geld zahlen würde im jungen Alter. Okay. Ja? Sag ich dir, ich würde es ab U16 wahrscheinlich machen. Ja, vielleicht so ein bisschen einen Taschengeldvertrag ab U15 mit einer Aufwandsentschädigung, weil ich einfach auch sage, für die Leute in Berlin muss es ein Privileg sein, für Hertha BSC zu spielen, auch für die Eltern. Und da muss man vielleicht gucken, kommt einer aus einer sozial schwachen Familie, wo vielleicht eine Fahrkarte schon ganz viel wert ist im Monat, und da muss man vielleicht gucken, wie kann man im Einzelfall mal was machen. Aber was die Entwicklung für mich ist leider so, dass oft gefragt wird, was verdient man denn bei Hertha BSC? Was verdient man denn bei Wolfsburg oder nach Leipzig? Und wenn man dann die Gehälter hört, dass die Eltern dann sagen, okay, dann gehen wir halt da oder dahin. Aber Fakt ist auch, dass Hertha BSC noch traditionell in der Nachwuchsförderung zu den Top-Vereinen in Deutschland gehört, ja, oder gehören müsste. Und ich glaube, man muss wieder da eine klare Linie haben. Es muss wieder eine Herzenssache sein, für die Spieler, für Hertha BSC zu brennen. Wir müssen wieder die Kevin Boatengs, die Ashkan Dejagas, die Patty Eberts, die Feuer mit Feuer und Leidenschaft dabei waren, die nie an andere Vereine gedacht hätten damals. Die,
ja, das, müssen wieder, das ist ja der wahre Berliner Weg. Für mich ist ja auch der wahre Berliner Weg, wenn es, sei es mal dahingestellt, wir stellen uns vor, dass dieses der Artikel über Maser stimmt, finde ich dennoch, dass man ihn gar nicht im Winter gehen lassen muss. Sondern wenn er für Hertha brennt, die finanzielle Möglichkeit spielt, dass er bis Saisonende spielt und dann, wenn überhaupt, wenn Ersatz da ist und wenn er nicht aufgestiegen ist, finde ich, sollte man so eine Talente, so eine Jungs in Berlin behalten. Ne? Weil man sieht sich ja, bei beispielsweise Maxi Mittelstädt hat man sich verzockt, ne? Da hat man ihn, glaube ich, einfach meiner Meinung nach einfach zu verscherbelt für 500.000, obwohl das ein Berliner ist, der sich mit Hertha identifiziert, der eigentlich gar nicht wechseln wollte. Da hast du noch viele andere Talente. Und da sage ich mir einfach, ey, Hertha BSC war auf jeden Fall Top 3, Top 5 NLZ deutschlandweit. Aber mittlerweile, finde ich, jedes Jahr gehen wir gerade Stück für Stück zurück.
Ja, es ist so ein Zwischending, glaube ich, auch so ein bisschen wirtschaftliches Ding. Ja. Fakt ist aber auch, die haben damals schon Jerome Boateng einfach mal für 1 Million nach Hamburg gegeben. Ja. Die haben Asche dann gehen lassen, zu mir nach Wolfsburg damals. Könnte ich jetzt eine Anekdote erzählen, dass wir eigentlich den Deal mit Aschgern auf dem U-Bahnhof Kurfürstendamm klar gemacht haben, weil wir uns getroffen haben. Ich habe gesagt, komm nach Wolfsburg, spielst bei Falco nicht. Aber letztendlich ist es so, der Junge hat einen Vertrag unterschrieben. Ja. Der Vertrag hat eine Gültigkeit. Ich finde gut, dass Benny ihn hier hat nicht gehen lassen jetzt im Sommer, dass die gesagt haben, der Junge bleibt. Jetzt haben sie verlängert und dann sollen die Spieler sich auch an die Verträge halten. Wenn dann ein Angebot kommt im Sommer, also im Winter würde ich ihn auf gar keinen Fall gehen lassen, weil immer noch die Chance besteht, aufzusteigen. Wir haben es damals in Wolfsburg gezeigt, wir waren in der Hinrunde 9. und sind am Ende deutscher Meister geworden. Ja. Hat keiner mit gerechnet. Das heißt, Hertha BSC kann am Ende vielleicht immer noch um irgendwie eingreifen, wer weiß. Aber ich würde ihn auf keinen Fall gehen lassen. Und wenn er bis 2027 jetzt, glaube ich, Vertrag hat, dann sage ich auch, dann würde ich ihn einfach noch 1,5 Jahre hier behalten in der Stadt, weil es dem Jungen auch gut tut, sich in seinem Umfeld zu entwickeln.
Ja, stimme ich dir zu. Aber wenn ich so als Hertha-Fan von außen in unseren Kader anschaue, haben wir auch ja super viele Talente. Ne, also wir haben einen Pascal Clemens, Jack Ernst, wir haben Hofmann, der ausgeliehen ist, dann Maser natürlich, der jetzt ein bisschen auf dem Zettel ist von anderen Vereinen, dann haben wir den jungen 16-jährigen Lohm. Wie schätzt du die Situation bei Hertha gerade ein? Was sagst du?
Ja, ich glaube, dass immer wieder tolle Spieler nachkommen. Ja, muss man einfach sagen, bei Hertha BSC, da kommen einfach automatisch Spieler nach. Nur, ich glaube, darauf darf man sich nicht ausruhen.
Ja.
Man muss trotzdem in die Akademie investieren, um den noch ein bisschen mehr Möglichkeiten und Struktur zu geben, den Jungs. Da sind einfach andere Vereine einfach weiter. Die investieren jedes Jahr eine größere Summe, ob es in Leipzig ist, ob es dann auch in Wolfsburg ist oder die größeren Vereine, wo man damals auf einem Level war. Fakt ist jetzt gerade, ist Hertha BSC Zweitligist.
Ja.
Und die Jungspieler sind nicht irgendwie das Tafelsilber, was man verscheuern kann. Das sind für mich die Goldbarren im Keller.
Ja.
Und die sollte man noch pflegen und da behalten. Und dann im richtigen Moment schauen, was man mit denen macht. Aber Fakt ist auch, es kommen immer wieder gute Spieler nach. Und es ist nicht nur Ivo Matza. Du hast es gerade erzählt, hast gesagt, mit Pascal Clemens oder mit Bobo sind da gute Spieler. Und es kommen noch mehr nach.
Alleine im Sommer, der Innenverteidiger, der für 500.000 nach Bologna verkauft wurde, mir fällt gerade sein Name nicht ein. Also Hertha BSC hat so viele Rohdiamante, die sich, wenn sie richtig geschliffen werden, sich durchsetzen können. Ne? Also deswegen keine Frage, aber was du ja auch oft gerade angesprochen hast, investieren, investieren, investieren. Hertha hat ja nachweislich 375 Millionen Euro verbrannt, plus haben eine weitere 100 Millionen von 777 verbrannt. Und was für mich einfach von außen als super komisch da kommt, dass wir in unserem NLZ sparen müssen. Weißt du, und für mich, wie du angesprochen hast, Maßnahmen mit diesem Tagesgeld, mit Aufwandsentschädigung und alles drum und dran, sind Maßnahmen, wo man eigentlich nicht sparen sollte, wo man das volle Potenzial ausnutzen soll. Weil, weißt du, wenn du einen 15-, 16-Jährigen hast, der für den vielleicht aus so schwierigen Verhältnissen kommt oder was auch immer, und für ihn jetzt steht das eigentlich, gibt es zwei Optionen. A, der bleibt bei Hertha und kriegt erstmal gar nichts. Oder Punkt B, der wechselt zum Verein XYZ, wo ihm einiges übernommen wird oder er auch einige finanzielle Unterstützung bekommt. Und deswegen ist die Frage bei der Entscheidungsfindung, ne, das ist ja ein viel schwierigeres, ich will gar nicht wissen, wie schwer es ist, manchmal ihre Eltern von den Fußballern zu überreden, dass die bei Hertha bleiben oder auch immer. Was denkst du, welche Rolle spielt mittlerweile der finanzielle Rahmen? Weil ich glaube, der ist jedes Jahr schlimmer und schlimmer geworden. Und
spielt eine super große Rolle, ja. Aber ich sag auch zum Beispiel, da wo du das Internat steht, ja. Das heißt, du kannst die Plätze zum Beispiel nehmen für sozial schwächere Kinder, die es zu Hause nicht einfach haben. Da musst du dann aber investieren und den Kindern oder den Jugendlichen ein zweites Elternhaus geben. Du musst ins Internat investieren mit guten Pädagogen, ja, die wirklich sich um die Jungs kümmern, die auch mal ins Kino gehen, die einfach irgendwie auch so ein bisschen diese Freizeitgestaltung mit denen machen. Es darf nicht nur Fußball sein. Die Jungs müssen auch den Kopf frei haben, um auch mal abzuschalten. Ich glaube, du musst da sehen, dass du die besten Trainer hinbekommst. Du brauchst eine sehr gute sportliche Leitung bei Hertha BSC im Nachwuchs. Zecke ist Direktor Akademie, aber er ist auch Leiter der Lizenzspielabteilung. Er kann nicht auf
von
allen Hochzeiten.
Neuen bis Profi, das ist viel zu viel.
Und du brauchst einen guten sportlichen Leiter in der Akademie. Da fehlt es momentan meiner Meinung nach. Ja, das ist das, wo ich einfach sage, man muss investieren. Und da verstehe ich nicht, warum irgendwie in der Akademie so viel gekürzt wurde in der Vergangenheit. Und da siehst du aber auch, dass du oben Leute hast, die sich anscheinend nicht damit ordentlich beschäftigen.
Ja, und weißt du, für mich als Außenstehender, der auch gewisse Insider-Informationen hat, wenn so ein Beni Weber, ich glaube, der Punkt ist ja, dass jeder Investor oder wer auch immer in den letzten Jahren seine eigenen Leute mitgebracht hat. Ne? Und das hat natürlich nicht nur den Profibereich beeinflusst, sondern auch den NLZ. Ich finde, da hatten wir eine sehr unruhige Zeit, weil so viele Talente wie einfach verscherbelt wurden, wie Samardzic, der heute in Italien spielt und viele, viele andere, gibt es einfach keine Konstanz. Und genau aus diesem Grund wollte ich dich fragen, was denkst du, was für einen Einfluss hat das für einen jungen U14, 15, 16, U17 Spieler sogar vielleicht, der die ganze Zeit in der Zeitung gelesen hat, ne? Das war ja so, oh, Investor steigt bei Hertha ein. Dann kam ja Lars Windhorst aus dem Nix, für mich auch kein Begriff, ich kannte ihn einfach nicht. Dann auf einmal kommt die Philosophie Big City Club, dann merkst du, bei Hertha explodiert alles, auf einmal werden Spieler für 25, 30 Millionen geholt. Ich glaube, das hat alles ein bisschen das NLZ sehr viel Rückschritt gekostet. Also, dass wir uns als Hertha BSC zurückentwickelt haben.
Das hat eigentlich alles ins Wanken gebracht. Ne? Ja. Wo Geld ist, werden die Leute gierig. Und jeder bringt seine Leute mit, was verständlich ist.
Ja.
Aber wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde, würde ich auch meine Leute mitnehmen. Aber nur, wenn ich weiß, die Leute sind gut. und die helfen mir weiter. Und es wurde ganz viel Schindluder getrieben leider, was wo ich mich drüber wundere, ich bin auch Hertha-Mitglied, ich komme aus Neukölln, was wurde mit diesem Geld gemacht? Insgesamt reden wir über, sagen wir mal,
Milliarde.
Genau, eine halbe Milliarde. Sind wir mal nett, sagen wir mal 450 Millionen, damit keiner beleidigt ist, der das hört. Aber was wurde mit diesem Geld gemacht? Es wurde nichts an den Strukturen gearbeitet. Es wurde irgendwie einfach verballert. Und da ist für mich auch die Frage, es muss ja jemand genehmigt haben. Dafür gibt es ja auch in Vereinsgremien, die einfach da drüber gucken müssen. Und das, finde ich, ist noch gar nicht aufgearbeitet. Und es ist 100%. Schade, weil die Akademie ist der Fundus von Hertha BSC. Ja, das ist einfach so. Aber die machen jetzt diesen kleinen Funken, machen die auch immer mehr kaputt, weil einfach da gespart wird.
Ja, wie du selber angesprochen hast, der jetzige Interimspräsident Fabian Drescher ist seit 8 Jahren dabei und hat jede einzelne Entscheidung mit abgesegnet. Deswegen finde ich, ist es auch unfair, wenn alle ihm die Unschuld sagen, quasi sagen, weil die gar nicht auf dem Schirm haben, dass er so lange mit dabei hat. Und genau aus diesem Grund muss man ja sagen, ich spreche super viel mit jungen Spielern bei Hertha. Also sei es in der U16, U17, U18, U19, beziehungsweise auch in der zweiten Mannschaft. Und was mir aufgefallen ist, dass in den letzten Jahren Hertha ihren Ruf als einen attraktiven Standort verloren hat. Würdest du mir das dazu stimmen? Natürlich ist Berlin immer noch attraktiv, aber es kommt vermehrt in den Gesprächen immer hin, wo die sagen, die spielen beispielsweise oder U14. Da spielen ja U13, glaube ich, dieses Jahr. Aber dann haben wir die U17, dass die Jungs auch mal nachdenken darüber, zur Union zu wechseln. Ne? Und das vorher konntest du es dir gefühlt ja gar nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, wenn du früher die Wahl hattest, Union oder Hertha, bist du immer zu Hertha BSC gegangen. Punkt. Ja, ich glaube einfach, dass diese ganze Windhorst-Geschichte alle mit in den Abgrund gezogen hat. Ja, und ich kenne nicht die Geschichten, wie sie jetzt vorher waren. Ich weiß nicht, wer wie, welche Gremien was abgesegnet haben. Interessiert mich auch selber nicht, weil das ist ein Thema, das ist wahrscheinlich Vergangenheit. Ich würde mich aber freuen, wenn man vielleicht auch von Personen, die noch da sind, nochmal so einen Einblick bekäme, warum wurde was wie gemacht. Einfach eine Erklärung, vielleicht haben die auch ihre Gründe gesagt und wir werden überrascht und sagen, ah, okay, hätten wir genauso gemacht. Ich weiß es nicht. Ja. Fakt ist aber, dass natürlich irgendwie viel Qualität genommen wird, wenn du verschiedene Dinge, die einfach wichtig wären, nicht mehr finanzieren kannst und andere Dinge, die eigentlich nicht wichtig sind, weiterhin finanziert werden.
Ja, und da hast du ja, glaube ich, einen guten Punkt angesprochen. Einer der Punkte, die Hertha massiv zurückgeworfen haben, ist Lars Windhorst Geschichte. Würden dir 2, 3 weitere Schlüsselmomente einfallen, wo du sagst, okay, das hat auch dazu beigetragen, dass das NLZ sich nach hinten entwickelt hat?
Boah, ich glaube, dass einfach die Windhorst Geschichte über allem steht, glaube ich. Ja. Ich glaube, es haben immer viele Veränderungen dann stattgefunden. Leute haben sehr, sehr viel Geld verdient, haben andere Leute mit reingebracht, die dann aber von der Materie inhaltlich keine Ahnung hatten oder einfach nur Vitamin B waren und mit reingebracht wurden. Letztendlich, ich war jetzt ein halbes Jahr, von November bis 1.7. war ich ja für Zecke bei Hertha, um die Akademie ein bisschen zu durchleuchten und direkt mit Zecke Rücksprache zu halten, was mir aufgefallen ist und was man optimieren könnte. Und ich finde halt, es gab halt so 4 Gruppen. Ja, du hattest noch die Gruppe Michael Preetz, die Leute, die ewig dabei sind. Dann hattest du die Gruppe Wir kamen alle mit Windhorst. So. Ja. Dann hast du die Gruppe jetzt Zeckes Leute, Benny Webers Leute und, die jetzt probieren, irgendwie mit der Situation umzugehen. Und dann hast du die 4. Gruppe, die allgemein unterm Radar fliegen. Und die Kunst wird es sein, die besten Leute aus allen Gruppen rauszufiltern und dann in eine Richtung zu gehen. Ja. Aber es ist halt schwierig, weil einfach sehr, sehr viele Gegebenheiten noch da sind. Es gibt Verträge, die laufen mit Leuten, die man nicht mehr haben will. Eigentlich will man Leute haben, aber es ist kein Geld mehr dafür, die Verträge. Und ich glaube, diese Komplikation aufzubauen, braucht halt einfach auch ganz viel Arbeit.
was man ja auch oder ich super viel gehört habe und das ist ja von vielen Ecken und von vielen Mitarbeitern, die bei Hertha sind, dass man denen ja manchmal gar nicht vernünftig kommuniziert wird und dass gefühlt viele, wie du selber gerade angesprochen hast, Gruppierungen gegeneinander agieren, wo sie eigentlich für das Wohl vom Hertha BSC sein oder arbeiten sollten. Und genau aus diesem Grund, glaube ich, ist es komplett sinnvoll, was du angesprochen hast, die besten Leute auszuziehen, die in einer Mannschaft zu formen, dass die wirklich für Wohl von Hertha was erreichen wollen und Gas geben. Und was würdest du machen, außerdem, dass Hertha einfach wieder mithalten kann in der Zukunft? Weil ich persönlich will ja wieder, dass Hertha BSC Top 5, Top 6 NLZ deutschlandweit ist oder Top 3 sogar.
Also eins muss man sagen, die Leute in der Akademie, die schlafen halt nicht. Ne? Man muss auch sagen, ich war in den Sitzungen dabei der Akademie, alles, was Zecke sagt und vorhat, hat Hand und Fuß. Das muss man einfach sagen. Fakt ist aber auch, dass die Leute auch, also man hat das Gefühl, man hat so eine Aufbruchstimmung. Zecke hat auch ein, zwei wichtige Dinge schon gemacht und vorangebracht. Er hat einen Kaufmann, mit Hakan Ortmann hat er einen Kaufmann reingeholt, der alles ein bisschen anders hinterfragt, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Das wurde mal Zeit, dass einer, der sich mit Zahlen auskennt, auch da reinkommt. Fakt ist einfach auch, dass einfach da ein Scherbenhaufen ist und Zecke an allen Ecken und Enden Brände löschen muss. Und das macht es halt schwieriger, ordentlich zu arbeiten, wenn du dich nicht auf Wesentliche konzentrieren kannst, weil du noch alte Brände löschst. Und das ist halt einfach die Problematik. Ich glaube schon, dass die probieren zu arbeiten und auch in ihrem Rahmen sehr, sehr gut arbeiten. Die Entscheidung mit Rehan Hasanovic als U23-Trainer fand ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ein sehr guter Trainer. Ich denke, das muss jetzt auch alles noch zusammenwachsen. Und das Zusammenwachsen dauert länger als das Kaputtmachen. Und das Kaputtmachen ging sehr schnell und das Zusammenwachsen dauert noch eine Weile.
Und du hast es ja selber als einen Scherbenhaufen betitelt. In meinen Augen ist das NLZ, genießt es gerade noch oder trägt sich auf den alten Erfolgen und auf den alten Schultern. Traust du den jetzigen Hertha-Verantwortlichen zu, das Scherbenhaufen wieder in einen gesunden NLZ aufzubauen? Also denkst du, die kriegen das hin mit dem jetzigen Präsidenten und mit der jetzigen Führung?
Also ich glaube, das ist gar kein, ich sag jetzt nicht, dass das NLZ ein Scherbenhaufen ist. Das ist es nicht. Es ist ein Schiff, ein wankelndes Schiff im Sturm, was probiert, aus diesem Sturm rauszukommen und wo gute Kapitäne an Bord sind, die probieren das zu steuern. Ja? Es ist aber schwierig, wenn du irgendwie nicht weißt, wo steuerst du hin, weil du von oben den Hafen nicht angezeigt bekommst. Ja, ich kann zur jetzigen Führung, ich kenne die Herren nicht persönlich, die jetzt den Verein führen. Ich freue mich, ich mag Benny Weber als Typ. Ich freue mich über jeden, der viel Geld verdient. Damit, das ist wichtig in der heutigen Zeit. Ja, die Welt wird nicht billiger. Aber dafür bin ich zu weit weg. Ich glaube aber, das ist einfach für mich aus Entfernung, gibt es Ungereimtheiten, die da sind, wo ich einfach sage, okay, man muss einiges hinterfragen. Ja, es ist nach wie vor viel Unruhe da. Ich habe mich mit aber handelnden Personen auch nicht so unterhalten, dass ich mir jetzt eine Meinung machen kann. Okay. Ja, das ist einfach so, dass ich glaube, was ich jetzt sehe in deiner Wahlkampfführung auch, ich lese mich ja immer ein und kann es immer nur von außen betrachten. Ich sehe jetzt eigentlich ganz viele Kandidaten, die ich inhaltlich interessant finde. Ja, was es jetzt an allererster Stelle braucht für mich, ist es Leute, die aus der Wirtschaft kommen, ja, die einfach Kohle mitbringen und den Verein schnellstmöglich gesunden. Denn das ist die Basis von der Zukunft. Wenn ich jetzt sehe, vor kurzem wurden irgendwie 24 Millionen Miese wurden gesagt, jetzt sind es 33 Millionen.
20
Millionen oder 20 Millionen Miese. Ich frage mich immer, wie kann man sich so verrechnen, wenn ich zu meiner Bank gehe und sage, ich möchte ein Dispo haben über 1.000 Euro und habe dann doch mein Konto mit 15.000 überzogen, weil ich dann gesagt habe, ich habe mich verrechnet, dann würde die Bank einfach auch sagen, ja, hier funktioniert was nicht.
Ja, das ist ja das Schlimmste. Hertha hat einen negativen Eigenkapital. Hertha hat den Nike-Vertrag, der ausläuft, weil die Nike-Leute sich auch verarscht fühlen, was gerechtfertigt ist. Dann hast du die sinkenden TV-Gelder ab nächster Saison. Dann hast du, meiner Information nach, will die Stadt Berlin auch nicht mehr die Miete fürs Olympiastadion stunden, was vollkommen okay ist. Also du hast so viele Baustellen gerade bei Hertha und genau aus diesem Grund kandidiere ich ja und habe ja die Initiative gerufen, Hashtag Hauptsache Hertha, um diesen Scherbenhaufen wieder hinzurichten und zu den alten zu der alten Stärke zu führen. Weil ich finde, Hertha Verantwortliche haben besonders in den letzten Jahren oder auch die machen immer noch Fehler, dass man Spieler zu günstig und zu früh gehen lässt, anstatt die bei sich spielen zu lassen. Weißt du, weil die Ideologie war ja geführt, obwohl du junge Spieler bei dir hast, man holt 5, 6 Spieler, einer davon wird performen, die anderen 4 halt nicht und das ist halt extrem schade. Wenn ich dich so, meine letzte Frage ist, fragen darf, du hast ja sich mit, ja, mit Hertha ein bisschen beschäftigt, Top 3 Talente deiner Meinung nach gerade bei Hertha, die man, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm hat, außer jetzt der Boris, der jetzt in der Profimannschaft ist, auf wo man...
Ist schwer zu sagen, also da sind einfach, wir haben einfach gute Spieler da. Ja, es ist die Frage auch immer so ein bisschen, auf welchen Spielertyp steht der Trainer? Ich glaube, dass jetzt Hertha BSC einen tollen Trainer da hat. Ja. Ja, muss man einfach sagen, einen, der auch Ruhe reinbringt, ein bisschen Ruhe verkörpert. Du hast das Gefühl auch in den Spielen, die Mannschaft hat wieder Freude zu spielen. Das war, glaube ich, im letzten Jahr noch so ein bisschen anders. Jetzt würde ich mir wünschen, dass Christian Fjell noch ein bisschen mehr diesen Erfolg hat, um oben ein bisschen mehr dran zu schnuppern. Das war letztes Jahr nicht so, aber du hast das Gefühl, dass es da in eine richtige Richtung gehen kann. Hertha hat viele Talente. Ich würde jetzt gar keinen rausheben, weil einfach da ganz, ganz viele tolle Fußballer sind. Und ich glaube, das Trainerteam und auch der Verein, die wissen schon, wen sie wann wie hochziehen. Ich würde mich einfach freuen, wenn viele Spieler einfach noch eine Weile bei Hertha bleiben, weil wir ansonsten einfach viel finanzielles Kapital verschenken. Und das ist das, um auch nochmal auf deine Kandidatur zu sprechen, zu kommen. Wir kennen uns auch noch nicht. Ja. So, ne? Und da muss man aber sagen, was es braucht, und das ist unabhängig von irgendwelchen handelnden Personen, ist halt einfach Kohle, um einfach den Verein jetzt einfach in ruhige Fahrwasser zu führen. Ihr braucht Wirtschaftsunternehmer, ja, ihr müsst einfach sehen, dass ihr einfach diese Kluft zubekommt. Es muss wieder eine gesunde Finanzkultur herrschen und ich bin gespannt, was bei der Mitgliederversammlung passiert. Ich habe meine Sachen im Kopf, wo ich sage, okay, denen gebe ich meine Stimme. Ja, ich muss sagen, von den Kandidaten kenne ich nur einen persönlich und länger, wo ich einfach sage, ich würde mich freuen, wenn der mit reinkommt, weil der auch einfach im Sinne von Hertha BSC denkt. Und am Ende sage ich auch, ich glaube, jeder Kandidat, ob Präsidium oder Präsident, überhaupt generell Präsidiumskandidat, will ja das Beste für Hertha BSC. Und ich wünsche mir, dass die Mitglieder auch erkennen, was ist das Beste in diesem Moment? Ja. Wer kann jetzt wirklich helfen? Weil sonst ist irgendwann geht so ein Verein ganz unter. Und ich hoffe, dass da die Vernunft entscheidet, die richtigen Menschen zu wählen, die dann einfach den Verein wieder gesunden und zu altem Glanz zurückbringen.
Ja, also wie gesagt, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Willst du noch irgendwas loswerden, irgendwas sagen?
Du, letztendlich glaube ich, dass man schon jetzt ein ordentliches Trainerteam hat, ja, was in eine ordentliche Richtung geht. Und da wird einfach Professionalität und Akribie vorgelebt. Ich glaube, dass man auch im Nachwuchsleistungszentrum die Idee hat, Strukturen zu schaffen und auch in die Richtung geht. Und wenn man jetzt noch hinbekommt, dass die Führung dementsprechend ist, genauso viel mit Akribie und Professionalität, sich selbst zu reflektieren und transparent zu sein, dann schafft man das. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann schafft man es halt nicht.
Ja, bin ich auch der Meinung. Wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, schreib uns gerne unten in die Kommentare. Vielleicht ergibt sich nochmal die Chance und wir können Lars irgendwann mal explizite Fragen stellen. Ja, am Ende des Tages so ein Experten mit so einer Erfahrung ist nicht selbstverständlich. Deswegen vielen lieben Dank.
Ich drücke dir aber die Daumen.
Danke.
Ich drücke dir die Daumen.
Alles gut.
Alles klar, ich danke.